Diese Ausgabe der wundersamen Rap-Woche wird euch nicht nur von uns, Mauli und Steiger, präsentiert, sondern in dieser Woche auch von HelloFresh.
Ja, wir haben da bestellt tatsächlich diese Woche, haben ja ein Paket zugeschickt bekommen und ich fand's ganz geil, ehrlich gesagt.
Ja, ich fand's auch ehrlich gesagt ganz gut. Die Zutaten sind ja so abgewogen, dass nichts übrig bleibt. Und ich meine, ich habe ja lang gekocht in den verschiedensten Küchen hier in Berlin. Und ich stehe ja auch auf einfache Kochbücher wie Jamie Oliver, das habe ich ja schon oft gesagt. Mhm. Und ich finde es wirklich gut, wie das erklärt wird und wie das bebildert ist, sodass es halt auch jeder nachkochen kann. Was habt ihr bestellt?
Wir hatten diese Bombay Burritos mit Kartoffelfüllung und so einem Aprikosendressing. Das war mega lecker. Und so ein Linsensalat mit Ziegenkäse, mit so Ziegenkäsetalern, der war auch sehr krass. Aber die Burritos fand ich bisher am leckersten, gerade wegen diesem Aprikosen. Also auf welche nie gekommen.
Also ich habe mir ja was rausgesucht, was ich schon eigentlich öfter mache, so Pfanngemüse, aber das war auch ziemlich gut, weil es so eine ganz spezielle Note hatte. Und du bekommst ja 3 Gerichte pro Woche, die kannst du dir selber rausbuchen. Und wenn ihr jetzt Liebe Woche ist, mit dem Code RAPWOCHE bei HelloFresh bestellt, dann bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure ersten 4 Boxen.
Genau, nämlich 25 auf die erste und dann 15 auf die zweite und ich glaube 5 auf die dritte und vierte. Und das ist wie so ein Abo, das sich erneuert, aber wenn ihr es natürlich nach irgendwie 3-4 Wochen auslaufen lassen wollt, dann könnt ihr das auch machen oder pausieren und dann sagen, ey, in einem halben Jahr, jetzt ist wieder der HelloFresh-Moment. Check das mal aus. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine korrekte Sache. Sonst würden wir das ja hier auch nicht bewerben. Wir sind ja jetzt auch nicht for sale for everyone, ne?
Auf gar keinen Fall.
Hey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Tarek, willkommen in deiner Comfort-Zone. Ja. Fühl dich hier einfach wie zu Hause.
Ja, ich hatte mir fest vorgenommen, super sympathisch diesmal ins Interview zu steppen.
Du warst sympathisch. Als du mich rausgeschickt hattest, dass ich dein Getränk wegputzen sollte, das war der Höhepunkt deiner Sympathie auf jeden Fall. Kannst du dich noch dran erinnern?
Wann?
Das letzte Mal, als du da warst, waren wir noch im Flux-Studio.
Das war mir ein bisschen zu viel Gekicher letzte Mal.
Ich wische hier gar nichts weg. Ich bin Tarek kein Zettel.
Da würde ich sagen, da war der Peak der Sympathiewerbung erreicht. Aber mein Herz hast du damit auf jeden Fall erobert, weil ich fand das eigentlich konsequent. Ich meinte zu ihm, wisch das weg, das ist ein Studio, wir dürfen hier nichts trinken. Und ich bin Tarek kein Zettel, ich wisch gar nichts weg.
Ja,
nie.
Ja.
Das ist aber interessant, lassen Sie uns da mal drüber reden. Das ist auch, ist das Fassade zu einem gewissen Punkt? Die was? Arroganten Künstler, die auf dem Elfenbeinturm sitzen und ihre Kunst herabwerfen. Ist das eine Masche?
Bin ich hier bei
Nico Backspin gelandet?
Nee, ich hab mir eine blöde Woche ausgesucht. Blöden Tag, um hier im Podcast zu sein.
Nein, eigentlich ist es auch ein ganz guter Tag, endlich mal auch wieder darüber zu sprechen und auch zu sagen, dass MeToo im Deutschrap jetzt endlich auch angekommen ist. Ich kann mich erinnern, ich habe vor 2 oder 3 Jahren auf dem Reeperbahn-Festival gab es ein Panel, das ich mitveranstaltet habe, und da ging es um sexualisierte Gewalt im Hip-Hop. Und da konnte man ja schon sagen, okay, eigentlich ist das Showgeschäft an sich ein Ort, an dem sexualisierte Gewalt schon immer stattgefunden hat. Was auch damit zu tun hat, dass berühmte Leute da sind, dass Drogenmissbrauch stattfindet oder Drogengebrauch stattfindet. Dass es bis zum gewissen Teil auch zu diesem Image dazugehört, irgendwie so wilde Partys zu feiern, die auch mit wildem Sex irgendwie zu tun haben. Dass es aber halt immer wieder Vorfälle gibt, wo das eben nicht in Übereinstimmung stattfindet, also nicht konsensual stattfindet. Und da sind wir damals drauf gekommen, auch so während des Panels, oder das war auch immer ein Gesprächsthema, dass es dafür auch ein gewisses Umfeld geben muss, ja, die solchen Missbrauch auch begünstigen. Und das ist eigentlich das Spannende, warum es immer noch Strukturen gibt, die darauf so wenig Wert legen und dass da so wenig getan wird. Also Stichwort jetzt irgendwie Stage Manager, die nach dem Konzert rumgehen, und das sind Fälle von amerikanischen Künstlern, aber auch deutschen Künstlern, die nach dem Konzert rumgehen und Groupies einsammeln, denen die Handys wegnehmen und die dann mit ins Hotelzimmer verfrachten und so weiter. Und es gab zum Beispiel einen Fall dann auf dem Splash, wo der Fahrer das mitbekommen hat und gesagt, ich fahre die nicht. Mhm. Ja? Und du dann aber als Fahrer natürlich auch die Rückendeckung deiner Festivalleitung brauchst, irgendwie, die sich dann mit so einem Star in Anführungszeichen anlegt und sagt, ey, wenn das passiert und unser Fahrer stellt sowas fest, dann fährt er nicht. Ja? Und wie viel Struktur gibt's aber, wo es dann heißt, ey, das ist unser Goldesel, das ist ein Main Act. Ja. Ja, ärger den nicht. Sag den jetzt mal, fahr jetzt, das ist nicht unser Business.
Ja. Die ganze Welt liegt einem zu Füßen. Du kriegst immer das, was du möchtest. Und dann überrollst du einfach jemanden, bei dem du eventuell Empathie hättest zeigen können. Und sie sagt nein, aber irgendwie hat sie doch Bock. Weil ich bin doch der und der.
Ich bin ein verdammter Star.
Ich bin verdammter Star. Ich bin unantastbar. Ja. Das ist schon übel.
Ja, man muss halt an dieser Stelle jetzt mal sagen, wir reden da relativ pauschal über diesen Fall. Es ist tatsächlich so, dass jetzt im Zuge dieser Diskussion um die Vorfälle, die in den letzten Tagen aufgeploppt sind, einige Medien den Namen genannt haben.
Einstweilige
Verfügungen und Abmahnungen gab gegen diese Medien, und das ist mit empfindlichen Geldstrafen verbunden oder zumindest mit der Androhung von
die gewissen Zahlungen großen zusammen. Rappern total egal sind, weil was sind so ein paar tausend Euro für die, wenn die dafür ihre Weste reinwaschen können, und Magazinen, die von Sponsoring zu Sponsoring denken, natürlich die Existenzgrundlage nehmen kann, in Zweifelsfall. Ja. Deswegen werden wir heute nicht den Namen, ihr wisst schon wen, erwähnen, sondern ihn immer großer, erfolgreicher, rauchender Rapper nennen. Es gab ja, was an der Geschichte, was ich finde, ein total verstörendes Detail war, dass die da geschildert hat, dass die Nines überhört wurden und dann nach dem Sex, den sie dann über sich ergehen lassen hat, er angefangen hat zu freestylen. Und das war so ein Detail daran, wo ich dachte, der hat nicht mal mitbekommen, was da gerade passiert ist. Der fand das so normal, dass sie sich erstmal wehrt und ja gut, komm, jetzt hab dich mal nicht so und so, die hatte doch Bock, dass sie danach dachte, oh, das wäre jetzt eine gute Atmosphäre, um ihr bisschen was vorzurappen. Und das ist so, das zeigt, finde ich, wie casual das für ihn ist oder so, wie wenig Bewusstsein dafür vorhanden ist, was da gerade passiert ist. So, dass man danach denkt, okay, ja, die ist doch ein Fan, Mann, die freut sich jetzt bestimmt, wenn ich ein bisschen was rappe oder keine Ahnung, oder oh, die ist dabei, wie ich freestyle, Mann. Darauf kann man es, glaube ich, auch runterbrechen, dass total viel, also dass natürlich auch viele gibt, die einfach, denen das egal ist, ob die dann auf Drogen sind oder nicht, die sich das einfach zurechtreden mit, ja gut, die wollte das schon. Und die das einfach, wie das dazugehört, sich zu nehmen, was man möchte, weil man ist doch der Superstar, das steht einem doch zu. Das ist doch jetzt voll die Ehre, dass die mit mir schlafen darf. Da würden doch andere Mädchen für töten. Und hab heute so ein Songtext gepostet, in dem es dann auch in den letzten Zeilen darum ging, ich fix sie halb tot, sie liegt im Wachkoma, la vida loca. Und ich dachte, ey, wie kann man denn so, also egal an welchem Zeitpunkt, müsste man doch so einen Song hören und denken, ey, vielleicht bringen wir den nicht als Single, vielleicht machen wir da kein Video zu, vielleicht ist das jetzt nicht die nächste Nummer, die wir rausbringen. So, irgendwas daran muss einen doch irgendwie abstoßen, aber anscheinend nicht. Und dann kommt der raus und dann lese ich das genau in dieser Woche, in der alle Statements darüber posten, ey, Gewalt finden wir total ekelhaft, das machen wir nicht. Und dann poste ich diesen Songtext und dann war ich schockiert, wie viele Leute mir darauf geantwortet haben, ja gut, aber es gibt auch voll viele Mädchen, die da so die umbringen würden, um mit dem zu schlafen und so. Ja. Darum geht's doch in dem Moment gar nicht. Warum redet, also was, feiert ihr die Musik so sehr, dass ihr dann irgendwas finden wollt, wie das doch noch zu rechtfertigen ist oder so? Weißt du, wenn dann irgendwie das über irgendeinen Typen, der dir eh nicht sympathisch rauskommt, dann sind alle dabei, jawohl, Todesstrafe, wie war 17, Todesstrafe für Kinderschänder und sowas, da sind dann alle dabei. Aber bei so den eigenen Idolen ist das dann irgendwie sowas, ja, aber na gut, der ist halt, ey, ich mein, gibt schon viele Frauen, die das auch cool finden und so. Das hat mich schockiert heute.
Also ich glaube, was schwierig geworden ist mittlerweile, ist, dass diese Welt, die da in diesen sexualisierten Texten so beschrieben wird und wie Frauen gedemütigt werden, dass da mittlerweile eben genug Backstage-Geschichten gibt, dass man das nicht mehr als Hyper-Fantasie von pubertierenden Jugendlichen
Untertreibung ist das.
Betrachten kann. Und ich glaube, da beschäftigt mich so ein Gedanke, dass diese Leute in dieser Instagram-Welt, ja, wo es eben auch darum geht, irgendwie so in diesem Backstage zu sein, damit anzugeben, die Rapper mit den Frauen, die Frauen mit den Rappern, dass diese Welt in sich halt auch total korrumpiert ist und dass die Leute, und jetzt wird es so ganz komisch, moralisch oder so boomermäßig, so früher war das nicht so, aber das ist...
Früher war das übrigens voll so, ne?
Genau,
der, früher... Der Manager von Alice Cooper hatte so ein Shirt, da stand drauf, no hat, no backstage pass und so. Also das gibt's ja, das gab's ja in allen Jahrzehnten, solche Geschichten, ja, aber also, das ist mittlerweile auf jeden Fall woanders angekommen, ja.
Nein, ich weiß nicht, ob das woanders angekommen ist. Also es gibt aus der Vergangenheit natürlich also wirklich auch ganz, ganz üble Geschichten und es gibt einfach auch Frauen, die sich nach 40 Jahren melden und sagen, hey, ich war damals 12 und war im Backstage-Bereich von Led Zeppelin oder sonst irgendwas und da sind schreckliche Dinge passiert oder Dinge passiert, die ich einfach damals auch nicht verstanden habe.
Sind das irgendwelche Daten oder ist das wirklich eine Geschichte, die du gehört hast?
Das sind jetzt irgendwie
hier... Okay, dann lassen wir mal kurz Led Zeppelin Daten hier aus der Schussbahn und auch 12.
Ich glaube ganz ernsthaft, dass mein Unterbewusstsein mich da gar nicht so sehr trügt und ich suche es dir gerne auch nochmal raus, was da passiert ist, aber ich glaube, das waren sogar diese Kombination.
Also, hey, kill your idols, man. Led Zeppelin.
Ich möchte das jetzt nicht an diese bestätigen und im Endeffekt können wir das auch rauspiepen, wenn es nicht so ist, aber ich kann es gerne auch raussuchen. Aber worum es mir geht, ist diese totale Entfremdung, dass du halt gar nicht mehr weißt, was sind denn eigentlich deine richtigen Gefühle und was ist das, was du wirklich möchtest, was suchst du denn eigentlich? Ja, und mit Sicherheit hat sie diese Nähe zu diesen Stars gesucht, das sagt sie auch selber, das schreibt sie ja auch selber. Und sie war fasziniert davon, von diesen Sportwagen, von diesem Ruhm, Fame, Instagram-Glamour. Hat einfach in diesem Moment dann einfach dieses Gefühl gehabt, nein, das ist nicht richtig, was hier passiert. Ja, und das ist und dann auf der anderen Seite auf einen Typen trifft, der innerlich so leer und hohl ist und wahrscheinlich auch so truff ist, dass der nichts mehr merkt. So. Und diese Kombination, diese Welten, die da also aufeinandertreffen, das ist eigentlich das absolut Toxische, weil im Endeffekt weiß keiner mehr so richtig, was wirklich Liebe, Geborgenheit, Zuneigung und vielleicht auch was einfach schöner Sex sein kann.
Ja. Ja? Die Dame hier, die tut einem einfach so ein bisschen leid, ne? Weil sie hat sich rechtlich in eine blöde Situation gebracht.
Ich glaube, das ist rechtlich auch nicht zu lösen.
Ja, aber auch nicht nur rechtlich. Also, da gehen jetzt die ganzen Leute auf sie natürlich los, die ganzen Fans und so. Das ist echt, das tut mir wahnsinnig leid, weil es ist ihr ja mehrmals passiert auch, ne? Anscheinend. Das hat sie ja in ihrem Statement gesagt.
Also, und das will ich einfach an der Stelle auch nochmal stark machen. Das ist keine Sache, die wahrscheinlich vom Rechtsstaat irgendwie gelöst werden kann. Ja, also dann gibt es jetzt irgendwelche Untersuchungen oder Ermittlungen und dann kommt am Ende raus, rechtsstaatlich ist da irgendwie nichts zu beanstanden oder kann man das nicht irgendwie feststellen. Nichtsdestotrotz ist es ja passiert.
Da geht es ja auch nicht darum, dass jetzt irgendjemand erwartet, Rapper XY soll mir jetzt eine Geldstrafe zahlen, weil der hat mich misshandelt.
Du kannst es ja gar nicht zurücknehmen, eben, was da passiert ist. Eben, es gibt keine Strafe der Welt, die das wieder... Heile macht.
Ja, eben. Deswegen verstehe ich auch überhaupt nicht. Also es gab auch irgendwie so eine Juristin, die sich geäußert hat, die auch damals in so einem Clubhouse mit Arafat, habe ich die schon mal gehört, die Stimme kam mir so bekannt vor daher. Und die dann irgendwie gesagt, ja, aber das ist jetzt totaler Quatsch. Also diese Anschuldigung und so, das sind ja Sachen, die juristisch überhaupt nicht belegt werden können und deswegen ist das... Und dann denke ich mir, wie kann man sich denn als Frau so oft, also so hinstellen und das so entwerten, was diesem Mädchen widerfahren ist und dass die damit überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das fand ich so daneben irgendwie, dass jetzt irgendwie dann juristisch, ja gut, aber also rechtlich kann man da nichts machen. Da geht es doch auch gar nicht um eine rechtliche Lösung. Die hat ja auch dauernd gepostet, ich will jetzt nicht, dass der irgendwo... dass ihm das Leben zur Hölle gemacht wird oder so, der soll einfach nur sich dazu bekennen und sich mal dazu äußern und zur Stellung
beziehen. Naja, ich meine, nach so einem Vorwurf ist deine Karriere, hat einen ziemlichen Knacks, ne? Ist ja klar. Und wenn sie halt, es ist ihr gutes Recht, nicht zur Polizei zu gehen, weil es ist ja auch erniedrigend, sich da inspizieren zu lassen und so weiter, aber wenn sie nicht zur Polizei geht, dann bringt sie, wie gesagt, dann kann er sie halt auch einfach dafür in Teufelsküche bringen.
Ich glaube, das ist wirklich tatsächlich ein gesellschaftliches Problem. Also das gesellschaftliche Problem heißt einfach auch patriarchales System. Das ist ja jetzt kein Privileg von irgendwelchen Rappern, sich zu nehmen.
Cristiano Ronaldo hatte doch auch so einen Vorfall.
Was weiß ich, Cristiano Ronaldo oder auch der Chef, der ehemalige Chef von der Weltbank oder der Mann vom von der Chefin von der Weltbank. Dominik Strauss-Kahn. Ja. Genau. Der ist doch mit Christine Lagarde verheiratet, oder? Ich glaube, das ist seine Frau. Aber Dominik Strauss-Kahn, ja, ein Politiker, und den das unter Umständen gereizt hat, dass es eben gerade dieses Nein ist, was er dann bricht. Und auch also mit diesem Gestus der Macht und diese Privilegien und auch diese Gestus der Männlichkeit. Und ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, über diese patriarchalen Strukturen nachzudenken und den Mann in sich zu töten halt.
Hier ist die Heckenschere, Steiger. Geh mit gutem Beispiel voran.
Ich glaube, das wird oft falsch verstanden. Es geht da um diese Mentalität, die einfach nach wie vor vorherrscht. Das ist das Gleiche, wenn der Chef mit der Praktikantin auf der Weihnachtsfeier rummacht und dann am Ende die Praktikantin geht und gehen muss, weil deren Ruf ruiniert ist. Ja. Und nicht seine.
Sie wollte sich hochschlafen.
Und er hat halt immer noch einen Schlag, auch wenn er 60 ist, hat er immer noch einen Schlag bei jungen Frauen.
Ja, das kommt auch dazu, dieser, keine Ahnung, vielleicht bist du das noch gewohnt von damals, als du jung warst. So. Und dann denkst du, als alternder Playboy oder so, jetzt erst recht, jetzt kann ich es mir immer noch nehmen. Du merkst, du bist nicht mehr ganz so angesagt und dann tönt dich das noch mehr an, ja, so, dass die Person Nein sagt oder sonst was. Ich weiß es auch nicht. Das ist auf jeden Fall.
Da habe ich aber nie darüber auch nachgedacht, dass so dieses Hochschlafen ja eigentlich, dass es ja voll der Mythos ist. In der Firma höher gestellter Mann macht eine Tür auf, wenn er dafür Sex bekommt. Daran ist ja nichts hochschlafen, weil er ist ja immer noch höher gestellt und wenn er will, dann entlässt er die wieder. Also das ist ja...
Ja, vor allem, ich meine, das entwertet ja auch irgendwie den Willen der Frau, die ja vielleicht einfach auch Bock hat.
Also ich meine, du kannst natürlich in deinem Wodka- und Kokainrausch trotzdem irgendwie musst du ja so ethische Grundsätze befolgen. Ne? Du siehst ja, wen du vor dir hast. Ist es jemand, der einfach Bock hat auch auf diese, sag ich mal, Party im Hotel oder nicht? So viel muss doch drinne sein, dass du jetzt hier nicht irgendwie die 16-Jährige in den Backstage mitnimmst, die dann komplett eingeschüchtert ist und dann wird ihr sowas angetan. Du kannst ja trotzdem irgendwie...
Ja, also wie gesagt, das ist eine gesellschaftliche Diskussion und ich denke, da muss auch viel, also ich meine, vielleicht finden das auch viele jetzt gerade unerträglich, dass da drei Typen sitzen, die sich über sowas unterhalten. Aber ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass wir als Männer uns auch darüber unterhalten und wir als Männer uns auch darüber klar werden, dass es unsere Freunde sind, unsere Kollegen, unsere Brüder, unsere Väter, die sowas machen. Wir selber das machen und darüber einfach wirklich neue Formen des Umgangs eben auch erarbeiten. Also ich glaube nicht, dass Feminismus...
Dass du nicht sagst, ey, das könnte auch deine Schwester und deine Tochter und deine Nichte sein und so, weil das ist ja auch voll oft der Winkel, der dann angelegt wird. Dabei ist ja eigentlich, ey, das könnte auch dein Sohn und dein Cousin sein, der sowas macht und das wird ja noch viel weniger eigentlich.
Naja, die Frage ist schon auch, wie bringst du jetzt deinen eigenen Kindern eine vernünftige Sexualität bei, einen vernünftigen Umgang mit dem anderen Geschlecht oder mit Sexualpartnern? Wie bringst du das bei? Wo ist die Gelegenheit? Wo erklärst du das denen? Also so klar, natürlich, du kannst es vorleben, du kannst es, aber wie viele Leute wachsen halt auch in Scheidungshaushalten auf? Ja. Ja, wie viele Leute wachsen mit missbräuchlichen Beziehungsmodellen auf? In welchen, also wie oft sind die Beziehungen der Eltern auch kaputt, auf die eine oder andere Art und Weise? Ja, wie viel emotionale Kälte kriegst du mit? Wie viel gute Rollenbeispiele gibt's denn? Wie viel guten Sex kriegt man denn eigentlich überhaupt zu sehen? Ja, also wenn ich Literatur angucke, das war ja wirklich auch so ein Grund, oder das habe ich damals immer gesagt, also in meinem Buch wollte ich einfach auch mal normalen, schönen Sex beschreiben, weil Literatur ist Sex immer dämonisch, immer abgründig, immer dunkel. Also, oder Filme, wo gibt's denn einfach wirklich, hey, da treffen sich zwei erwachsene Menschen und haben schönen Sex miteinander, der auch was mit Liebe und Emotionen zu tun hat. Wie oft ist es denn eigentlich so wirklich, dass wir auch in normalen Serien, Filmen einfach immer Kaputtes präsentiert bekommen. Also von Pornografie jetzt ganz zu schweigen, wo das Bild sowieso total verquer ist. Songs, also ich meine gerade Songs, Rap-Songs, wo wird denn eigentlich wirklich mal beschrieben, hey, ich habe eine tolle Frau, ich liebe die und wir haben geilen Sex. Das gibt's nicht. Sie ist die Heilige, sie ist die Madonna und dann gibt's die Schlampen, mit denen hat man einen geilen Sex. Das ist total irre.
Und vor allem, wenn es das gibt, so wie viel Masse an genau diesen toxischen, okay, komm, wir ballern eine und dann hau ich sie weg im Dings, auf Titeldien und dann, wie viele solcher Songs kommen jeden Freitag raus?
Ja. Naja, auch wo dieses Kaputte und dieses Seelenlose ja präsentiert wird. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja neulich mal die Modus Mio Playlist durchgehört und ich war wirklich schockiert über so viel Kälte.
Ja, das ist alles sehr, sehr kalt und es ist sehr traurig irgendwie. Es tut mir irgendwie so wahnsinnig leid für die Kids und so, weißt du?
Auch für die jungen Leute, ja. Also so mit was wird man denn die ganze Zeit zu?
Bombardiert, ja.
Und dann auf der anderen Seite gibt's den ganz kleinen bürgerlichen Wunsch nach Geborgenheit und Liebe und Ehe.
Das wird ja eh, es gibt ja so Studien zu, je mehr so Sex und so weiter als so ein Konsumgut gesehen wird, desto mehr sehen sich die Leute so nach so spießigen, sag ich mal, monogamen Beziehungen anscheinend und versuchen sich dahin zurückzuziehen. Aber ey, ganz kurz, das hat mich auch dieses Scheidungskind-Ding, ne? Wen fragt denn so jemand, der mit seiner Mom aufwächst oder so? Du gehst ja nicht zu deiner Mutter hin und fragst sie
und
dann über Sex. So, ja, genau. So. Ja. Das ist schon. Eigentlich müsste die Schule so manche Sachen übernehmen, ne? Dass du so mit, keine Ahnung, Mitgefühl, Konflikt, wie gehst du mit Konflikten um, wie gehst du mit Frust um und so weiter und so fort. Kann man das nicht irgendwie als Schulfach einführen oder so? Für eine bessere Welt? Ich weiß es. Rentiert sich nicht.
Ich weiß nicht, ob ich von manchen Lehrern diese Art von Tipps lieber nicht bekommen hätte.
Oh Gott, Alter.
Nee, aber noch mal ganz kurz auf diese Y-Kollektiv-Doku. Ja? Da spielt Tazio Müller eine Hauptrolle drin. Und ich habe es jetzt auch nur erzählt bekommen. Ich habe diese Doku selber noch nicht gesehen, weil mich die, glaube ich, auch etwas emotionalisieren würde. Also Tazio Müller war der ehemalige Sprecher auch von Fridays for Future, aber von Ende Gelände. Ist klimapolitischer Sprecher der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewesen, Dr. Tazio Müller. Und hat sich dann jetzt aber irgendwann mal im Zuge der letzten Jahre irgendwie dazu entschlossen, Sexworker zu werden, weil er irgendwie Sexworking für revolutionär hält und hat dann diese Doku gemacht.
Was ist daran revolutionär jetzt?
Keine Ahnung.
Komm, wir gucken die jetzt und reacten darauf.
Ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall war ihm dann sein alter Partner nicht dominant genug, weil er möchte halt irgendwann mal nur benutzt werden und er möchte Sklave sein und er ist ein Proud Slave und so weiter und so fort. Sein privater Fetisch, alles in Ordnung. Aber das dann so zum politischen Aktivismus zu verklären, das finde ich tatsächlich problematisch. Crystal zu nehmen 3 Tage lang und zu sagen, ich bin gegen die heteronormativen Wahnsinn und die Wahnsinnigen sind ja eigentlich die Normalen und wir sind die, wir sind die, die halt einfach nur befreiten Sex auf Drogen haben und so weiter. Frage ich mich auch.
Man, das ist auch so ein bisschen das, so das halt Einreden und Verklären von eigentlich vielleicht etwas, was vielleicht gar nicht so gut ist für die Seele, ne? Das dann so hinzubiegen, weil ich glaube nicht, dass es gut ist, an 7 Tagen die Woche mit 7 verschiedenen Menschen zu schlafen. Das kann nicht gut sein für die Seele. Vielleicht bin ich spießig, ja? Vielleicht bin ich Teil des Problems, ich weiß es nicht. Ich bilde es mir nur ein, ja? Also, das kann nicht
gut
sein.
Eine Woche mit Tazio Müller würde dich heilen von diesen kranken, spießigen Gedanken.
So, Tazio Müller, komm her, komm ran.
Das Ding ist halt einfach, weißt du, wenn das eben auch noch.
Zieh sie von meinem Arsch.
Zu einem politischen Aktivismus dann auch noch verklärt wird, ja, also nimmt es ja irgendwo Dimensionen an, wo man halt gar keine, würde jetzt sagen, gar keinen Ruhepol mehr findet, irgendwie so gar keinen Ausgleich mehr. Das ist ja dann die Durchökonomisierung und der durchökonomisierte Performance-Druck schlechthin, wenn du diese Art von Sexualität dann irgendwie ausleben musst.
Das klingt alles nach einem, also so, als du gesagt hast, Crystal hat alles Sinn ergeben, irgendwie, warum alle das aus einer Ecke kommt. Das Freibrechen als Aktivismus und ich check schon, aber das ist ja komplett wirr.
Ja, das ist halt irgendwie diese Durchindividualisierung dieser Gesellschaft und dann besteht halt die politische Befreiung so quasi nur noch im befreiten Individuum, das dann eben mit freiem Sex, Drogenkonsum und wahlloser
Konsum, Konsum, Konsum.
Ja. Auf eine Art ist es dann halt eben Konsum. Und ich glaube, das ist auch das, was...
Auch ein kapitalistisches Problem, oder? Eigentlich. So wie alles am Ende.
Ja, naja, also diese Instagram-Welt, in der du deine Gefühle einfach... oder weil,
du hast es schon gesagt, Steiger. Ich check's. So ein Marxist wird immer das Problem.
Hast du es jetzt endlich verstanden?
Wird immer die lange Wurzel zurückverfolgen.
Ich habe einen Songwunsch, Steiger. Ich habe dir einen Song mitgebracht. Die deutsche Nationalhymne. Hör sie dir ganz genau an. Hör sie dir nochmal ganz genau an, damit du weißt, was du verrätst. Ha? Danke.
Die Themen der Woche.
Gerade wenn man über diese Kommerzialisierung von Sexualität spricht, Unique veranstaltet ein Twerk-Festival, wo sie eine Schönheits-OP als Gewinn...
Ein Twerk-Festival.
Ein Twerk-Festival, ein dreitägiges Twerk-Festival, wo man am Ende eine Schönheits-OP gewinnen kann. Und zwar eine Brust- und...
Oder Nasen-OP.
Ich werde mitmachen. Was genau würdet ihr euch denn operieren lassen, wenn ihr euch operieren lassen würdet?
Mein Kehlkopf. Ich möchte, dass er viel weiter heraussteht.
Weil
sieht
es noch
nicht maskulin
männlicher.
Genug aus. Ah. Ich finde Leute mit so einem kastaniengroßen Kehlkopf, der so nach vorne...
Wie so ein Alien-Fötus, der rausgeht.
So. der sich am Hals miternährt. Das wär mein großer Traum, ja.
Und du?
Ehrlich gesagt...
Es gehen auch so Cyborg-Sachen. Du kannst dir auch so zum Beispiel Wi-Fi ins
Bein. Ja, aber das finde ich, das finde ich
so
total.
Laser auf die Schulter montieren.
Das finde ich total befremdlich, diese Transhumanismus-Geschichte. Ja, dieses, ich lass mir den Chip einpflanzen oder diesen Diamanten in die Stirn, der dann Musik programmiert.
Du bist ein ewig Gestriger.
Ja, ein ewig Gestriger. Ich bin so ein Maschinenstürmer. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber ich finde mich eigentlich ziemlich attraktiv. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich meinen Hals manchmal zu lang. Kann man sich seinen Hals ein bisschen verkleinern lassen? So ein Wirbel rausnehmen?
Das ist ein interessanter Eingriff, glaube ich.
Man kann sich ja größer machen lassen, ne? Man kann sich so die Beine brechen lassen und die dann so verlängern.
Wirklich? Das ist ja, boah, geil.
Das kann man machen.
Aber das ist ja nur so 5 cm.
Außerdem nimmst du dir damit den Drive. Ich meine, kleine Menschen regieren die Welt. Alle Legenden sind klein.
Ja, Helmut Kohl war ein Riese und er hat sehr lange regiert.
Echt, ja?
Ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, was ich operieren lassen sollte. Vielleicht so ein bisschen.
Es geht ja um Symmetrie. Man muss ja einfach ganz ehrlich zu sich sein. Ist man perfekt symmetrisch?
Nee, aber ich stelle das
ich
ja immer...
Ich bin's nicht und das würde ich ändern.
Ich stell das ja immer fest, dass ich so ein total verschobenes Gesicht habe. Das merkt man ja selber überhaupt nicht.
Das ist voll okay.
Ja, aber dann, wenn man sich diese Videos anguckt, wo man so ganz doll krass gerade in die Kamera spricht und dann stellt man fest, ey, dein Mund, was macht dein Mund? Aber ehrlich gesagt, nein, warum sollte ich irgendwas daran ändern? Ich hätte gerne keine Schmerzen. Also ich hab eigentlich... eigentlich chronisch Kreuzschmerzen, also Rückenschmerzen, untere Rückenschmerzen und halt eben da diese Hüftprobleme dann teilweise.
Das ist aber keine Schönheits-OP, oder machen die Schmerzen sich unsexy?
Oh, ich denke, Darby kann dir da helfen.
Okay. Bruder, danke.
Ein bisschen Tille.
Also, nee, aber sonst, ansonsten eine Schönheits-OP, nee.
Boah, das aber, wenn so, das wird auch nicht mehr lang dauern, oder? So Lasereingriffe ins Gehirn, so, okay, wir können dein Schmerzzentrum ausschalten für 20.000 Euro.
Funktioniert ja, aber nur teilweise. Es wird ja schon gemacht. Also, du kannst Nerven veröden lassen.
Perfekt.
Und das wird auch teilweise bei chronischen Schmerzpatienten gemacht, mit dem Ergebnis, dass sie ein halbes Jahr später wieder Schmerzen haben. Also, das ist nicht richtig nachhaltig.
Ich habe schon Bock auf alles irgendwie.
Ja? Auch Schmerzen?
Nein, auf Schmerzen nicht.
Alle
mit möglichst wenig Schmerzen alle OPs machen. Am besten diese Gesichtsstraffung, wie heißt das? Gesichtslifting. Am besten schon mit Anfang 30, dann fällt's nicht auf. Je früher, desto besser.
Ey, da muss ich immer an diese Oscar Wilde-Geschichte denken, das Bildnis des Dorian Gray.
Ja.
Kennt ihr die?
Ja.
Die Geschichte ist ja, dass er ein Porträt von sich zeichnen lässt, das alle seine Lebenserfahrungen irgendwie auf sich nimmt und halt auch die hässlichen Dinge, die er tut. Und er wird ja ein absolut skrupelloser Mensch, weil er immer glatt und schön ist. Niemand vermutet hinter diesem glatten, schönen, jungen Gesicht. Nee, 300 ist er nicht, er wird 80, so aber...
Abgewichster Typ.
Ja, schöne Menschen machen ein bisschen Angst auch so. Ne? So richtig schöne Menschen. Kennt ihr den von diesem Tagesschau-Sprecher? Nicht Ingo Zamperoni mit dem lustigen Namen, sondern der andere, der gruselige Puppenmann.
Ey. Ich konsumiere keine Mainstream-Medien.
Konstantin Schreiber. Ist das so, ja?
Nee, ich gucke mir keine Tagesschau an. Also nur, schon lange nicht mehr.
Und dann sagst du also, hier im Podcast immer und darüber berichtet wieder keiner.
Nee, ich höre mir Deutschlandfunk an, tatsächlich. Und zwar rauf und runter.
Hallo Leute. Ey, okay, was wollt ihr noch über mich wissen?
Zurück zu mir. Findest du bist der Schönste bei KIZ?
Eigentlich ja, aber das will ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit zugeben. Ich denke, Maxim, da können sich mehr Leute drauf einigen. Aber wir sind aber weißt du, das ist auch immer so, kommt immer drauf an, wo man ist, in welchem Club, in welchem Land. Das wechselt.
Ich war bei einem Festivalauftritt von euch, da gab es so ein Gebuhle auf der Bühne von dir und Maxim, die immer gesagt
haben, wer der Schönste ist,
ich bin ja voll. Und dann sagt irgendwann Nico so in der Mitte, stand so ganz verloren und war so, ey, ich bin auch noch da, Leute.
Ja, ja, KIZ-Konzerte, immer einen Besuch wert. 2022, die große Tour, kommt vorbei.
Ihr habt euer Publikum ja jetzt schon länger nicht mehr gesehen.
Das stimmt, ja.
Ja. Seid ihr gespannt, wen ihr beim nächsten Mal antrefft? Wie die Leute sich verändert haben.
Kommen die Fridays for Future Kids noch?
Es ist wirklich erstaunlich, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad ist mein Lieblingssatz, aber das ist dann wirklich ab einem gewissen Bekanntheitsgrad wird es unangenehm einzukaufen. Deswegen bestellt man. Nee, ich habe wirklich erstaunlich, was für ein Querschnitt der deutschen Gesellschaft dort vertreten ist. Es ist auch immer lustig, Leute, die dann sagen, ja, das war, glaube ich, bei Lars Weißbrot, der meinte, ja, euch wird vorgeworfen, auf euren Konzerten sind immer nur Jonasse. Da denke ich mir, also einerseits ist das ist der deutsche Selbsthass. Ja. Mhm. Ich meine, die meisten Deutschen sind nun mal Deutsche und ich weiß nicht, ob man die jetzt Jonasse nennen muss oder nicht. Also
und ob das ein Vorwurf ist,
ja,
überhaupt.
Also, hä, was genau soll das heißen?
Euch vorgeworfen.
Also, was genau soll es heißen? Aber ja, Journalisten, ne? Journalisten. Muss man alle verbieten.
Messerklinge in die Journalistenfresse.
Messerklinge in die Journalistenfresse, ja. Das ist natürlich bei euch was anderes, weil ihr seid Activists, ne? Ihr seid so Hip-Hop. Ihr habt die Dues gepaid. Du mit diesem legendären Label damals. Warum bist du eigentlich nicht Millionär?
Das frage ich mich auch. Aber ey, ganz ernsthaft, das ist, weil alle mich verlassen haben. Ich bin komplett verbittert. Diese Leute haben mich alle verlassen. Es waren Handshake-Deals. Keiner hat sich dran gehalten. Alle haben mir den Rücken zugedreht und alle haben mich abgezogen. Ich war's, der alles reingegeben hat. Ich hab euch alles gegeben, geschenkt und nichts ist mir geblieben.
Hättest du am Rap-Roboter-Album von Jack Austin jetzt mitverdienen können, dein Leben würde ganz anders aussehen, oder? Würdest du noch klettern? Wohl kaum.
Auf gar keinen Fall, aber ich muss noch klettern und es verbittert mich jeden Tag. Wenn ich aufstehe, morgens in mein Kletterzentrum fahre und ich höre euer Album, dann kotze ich im Strahl.
Warum kletterst du überhaupt? Du kannst doch auch einfach was ganz Normales machen, was dir keine Rückenschmerzen, keine chronischen beschert.
Ich mache jetzt Sicherheitstraining für Monteure. Ich mache doch jetzt nur noch Lehrgänge. Ich bin noch gar nicht mehr so richtig aktiv draußen.
Du bist einfach so ein Mann, so ein toxischer Mann. Wenn man zu dir sagt, du traust dich nicht auf die Telefonzelle zu klettern, nackt. Hemmung, dann machst du's. Ja, ja, so ist es.
Ein paar Sekunden später.
Ich sage, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, was da so... Sagen wir doch so, es ist doch schön, dass wir nach wie vor Freunde sind. Und
bist du diesem
Gespräch? Ich glaube auch, dass du mit Sido und Savage sicher nochmal auf den grünen Zweig kommen wirst irgendwann.
Alles gut.
Ey. Und im Himmel, weißt du, im Himmel liegen wir uns in den Armen und lachen darüber, weil wir sind nur hier, um zu lernen. So, und dann.
Weißt du, Tarek, was ich an diesen Gesprächen wirklich, du spielst ja auf das Cynic-Interview an, wo ich die ganze Zeit gefragt wurde, warum ich nicht reich bin und ob mich alle verarscht hat. Weißt du, was ich daran halt wirklich anstrengend finde, ist, wenn man einmal sagt, hey, mir geht's gut, alles gut, ich hatte meinen Spaß, das war eine große Zeit und ich mag alle noch und wir verstehen uns alle gut, so, das glaube ich jetzt nicht. Sag mal, warum bist du nicht reich? Und dann kommt diese Frage 10, 15 Mal und dann reicht's ja auch irgendwann mal so, ey,
erst war Haltung, ne? Es war eine gewisse Haltung und vielleicht kann man das heutzutage nicht unbedingt verstehen, aber man macht es halt aus Spaß und weil man eine gewisse Überzeugung hat und weil man halt auch die etablierten Kräfte so ein bisschen
schockieren
will und die Tür eintreten will.
Mann, die Werbung, die wir damals geschaltet haben, wir ficken die Industrie von unten in den Arsch und so, das war war ja, das war ernst gemeint. Ich habe das ernst gemeint. Und es gab halt leider auch Künstler, die bei mir auf dem Label waren, die diese Punk-Attitüde halt dann irgendwann mal nicht mehr so cool fanden. Die wollten halt eigentlich auch im Backstage chillen. Und ich meine, deshalb danke Gott, dass er mir KIZ geschenkt hat, dann nochmal auf meine alten Tage, die diesen Vibe verstanden haben. Und das habt ihr halt einfach. Ihr hattet Bock da drauf. Ihr habt jedes Scheißkonzert mitgemacht und es war nicht anstrengend. Ich hatte Künstler, die waren auf einer Tour, auf einer Promotour. Ich habe das alles bezahlt. Ich habe diesen Bus bezahlt und dann kamen die zurück. Ich meinte, und wie war's? Boah, so anstrengend. Junge, du hast deinen Traum gelebt, du bist Rapper, du fährst als Rapper durch dieses Land, du machst In-Store-Gigs, wo 150 Leute sind, Mocky Marbles treten vor 2 Personen auf.
Ja. Gut, dass du die jetzt noch reinholst.
Das war damals der Running Gag, weil die hatten zur selben Zeit irgendwie so eine In-Store-Tour-Gig und die lief halt null. Und diese In-Store-Tour-Gig, die ich damals bezahlt habe, die war voll. Und der Einzige, der damals Spaß hatte, war Friedrich. Also Prinz Pi, und der, das war diese Wir Battlen jeden Tour, und der hatte Spaß dran, der hat da Bock drauf gehabt, und guckt euch an, wo der heute ist.
Du bist aber eigentlich, mit K1 bist du cool, wa?
Glaube nicht.
Mit dem hast du keinen Kontakt.
Kannst du da was?
Warum?
Mit Prinz Pi, bist du mit dem cool?
Nee.
Nee? Warum hast du Beef mit allen?
Ich bin halt so ein Typ, ich hab gerne Beef einfach. Also mit euch, euch mag ich.
Ja, irgendwie. Ist doch ein schöner Abschluss gewesen. So, die sagen, das Beste kommt zum Schluss.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Besten
Tour sind. Tour war auch noch bei dir.
Mann, Tour ist so ein toller Mensch. Egal, ich will jetzt nicht wieder Tour loben.
Das Nein, ich bin
mit... Man lobt mich mal Tour, hä? Der redet gar nicht über mich.
Hab ich ein Interview von ihm gesehen, hat er gesagt, du malst die schönsten Bilder, du bist lyrisch unangefochten in Deutschland. Ah.
Das hat Maxim gesagt, aber egal.
Das hat ja auch, das sagt jeder. Das hat auch Tua gesagt, beim Song Tindern, glaube ich.
Oh, toll. Wunderschön.
Tinder? Ist dir das Prinzip ein Begriff? Na gut, egal.
Ey, 030 wurde verhaftet im Libanon.
Schade.
Stimmt, wir haben bisher nur eine News so richtig. Ja,
genau. Bin wieder zurück. Es gab ein Missverständnis am Flughafen Beirut und ich wurde 2 Tage festgehalten, da einer mit demselben Namen einen Haftbefehl hier hat.
Hieß noch einer Budi 030.
Und das ist wirklich das Witzige. Das habe ich halt eben auch durch Mohammed Shahur und in diesem Clanland-Podcast gelernt. Ja? Wenn man das nach diesem europäischen System macht, Mohammed Shahur, gibt es halt Hunderte davon, ja, weil Mohammed einfach ein wahnsinnig beliebter
ist der Name weltweit, den es am meisten gibt.
Und Shahur gibt es halt auch Tausende und dann gibt es halt irgendwie Hunderte Mohammed Shahurs. Und das Ding ist, dass die arabische Namenstradition halt eben anders funktioniert. Die funktioniert eigentlich eher so ein bisschen wie die isländische. Du benennst dich so nach deinem Vater, also eben. Und dann bist du halt, dann kannst du dich auch besser zuordnen.
Das hat jetzt gerade so ein bisschen was Peter Scholler-Tour-mäßiges. Das weiß man doch, oder nicht?
Das, weiß man das?
Ja,
das
Sohn von, Vater von,
na, die, Abu irgendwas. Dieses Abu kommt nämlich auch noch hinzu, dass du, wenn du ein gewisses Erwachsenenalter erreicht hast, kannst du dich halt nach deinem erstgeborenen Sohn nennen. Mhm. Aber selbst wenn du keine Kinder hast, aber ein gewisses Alter erreicht hast, kannst du dich nach deinem zukünftigen
Sohn nennen.
Damn.
Nice.
Was studiert eigentlich Sierra Kid? Der hat sein Studium angefangen.
Wirklich? Ja? Glückwunsch, das freut mich. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie, du kommst mit so einer News und du guckst nicht mal nach, was er studiert?
Er hat es nicht verraten. Ach, er hat gesagt, ey, Freunde, ich müsste es nicht tun, aber ich habe Bock darauf zu studieren. Ich fange heute mein Studium an.
Ah, relativ, cool. Also vielleicht Musikmanagement. Das ist doch erst doch der autarge
Bro. Ist er jetzt ein Studentenrapper?
Crow bringt ein NFT auf den Markt.
Ja, nice. Hab ich auch gesehen.
Nice. Ein Collectible.
Aber er hat das nicht ganz verstanden. Jetzt er verschenkt die, meinte er.
Ja, er verschenkt die, aber dann... Oder? Ja, er verlost die.
Oder so.
Er verlost die, aber dann hast du trotzdem deinen Original Crow und du kriegst lebenslang
Eintritt, freien Backstage. Eintritt.
Wo ich mich gefragt habe, wie lange zählt das? Also wie lange geht Crow noch auf Tour?
Also nötig hat das nicht mehr, oder? Der hat doch ausgesorgt.
Ja. Das ist so eine Rolling Stone Geschichte, so in 60 Jahren noch?
Der hat ziemlich, so der Sound von seinen neuen Alben ist ziemlich krass, ne? Der ist ein krasser Producer. Der hat uns neulich hier unseren Song gepumpt und das gepostet. Leider habe ich 2 Wochen zuvor ein Interview bei Worldwide Wohnzimmer aufgenommen, wo ich so scherzhaft so ihn so necke.
Das ist doch Crow, aber so Schlager.
Das ist doch Crow, so bei Schlager so, weißt du? Und dann, so, bevor das ausgestrahlt wurde, hat er so repostet und dann habe ich mich richtig dreckig gefühlt. Habe ich stundenlang geduscht.
Ey, also ich hab übrigens, Thema NFT, ne? Investieren in die Zukunft. Ich habe diese Woche viel Zeit in Parks und an Seen verbracht. Und es wird sehr viel das KIZ-Album auf Bluetooth-Boxen gepumpt.
Ja?
Falls sich das freut.
Geld! Geld!
Und nur von Jonasen. Und ich habe ein sehr geiles Gespräch an so einem von zwei Bros, die sich unterhalten haben. Und der eine meinte, hey, ich habe schon mit Daniel gequatscht. Wenn es wirklich klar geht, dass nächstes Jahr die Festivals wieder stattfinden, wollen wir uns einen Kredit für 100.000 Euro holen. Dann gehen wir auf alle Festivals.
Yeah. Ich muss echt sagen, ne, ich bin gerade in so einem After-Album-Loch. So, weil ich gar nicht so richtig... Weil jetzt wäre die Zeit zu entspannen und die Früchte seiner Arbeit zu genießen.
Genau.
Und ich muss sagen, das hat mich wirklich überfordert. Ich habe verlernt, wie man nichts tut. Und dann ist es wirklich so, oh scheiße, ich habe einen Tag frei, was mache ich denn jetzt? So. Und hier, unser Produzent ist ja in München. Das heißt, ich kann auch nicht einfach weiter Musik machen. Das heißt, irgendwie weiß ich gerade nicht so richtig, nichts mit mir anzufangen. Also vielleicht fahre ich morgen auch an See.
Fahr mal an den See und dass du mitbekommen kannst, wie Leute wirklich authentisch deine Musik hören.
Ja, genau. Achso, ich wollte gerade eine Ansage machen. Ich gehe morgen Werbelinsee, wenn irgendjemand irgendwas klären will.
Wenn irgendjemand mir eine Freude machen will, bringt eure Boomboxen mit, hört unser Album.
Ich habe das tatsächlich so jetzt auch schon oft gehabt, dass ich das so aus Autos gehört habe. Und das
ja, aber wisst ihr?
Hier bin ich doch. Hier. Ich bin das doch.
Ich hatte neulich so einen Anflug, wie sich das anfühlt. Das war ganz großartig. Und zwar saßen wir auf dem Tempelhofer Feld als Starthilfe AG der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Mhm. Und wir sind so, also die Starthilfe ist so einer der Motoren für so etwas wie Haustürgespräche und für so diese Sammelstrategien. Mhm. Ja, also so einer der Thinktanks so davon. Und dann kam halt jemand mit so einer lila Weste vorbei. Hey, habt ihr schon gesammelt? Die kannten uns natürlich nicht. Und, Leute, ja, nicht gemeint, aber das war so, hey, geil, dass dieses Ding mittlerweile so groß ist, dass die einzelnen Akteure sich auch untereinander überhaupt nicht kennen. Und das ist ganz gut, das fühlt sich gut an.
Demokratische Prozesse, ich bitte. Du weißt schon, dass du zu den Waffen greifen musst.
Um ich bin Deutsche Wohnen zu enteignen. Ich bin KIZ,
ich lasse zu den Waffen greifen.
Ich stimme hier überhaupt nichts ab.
Jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Also die Welt, wir leben in der Endzeit. So viel Zeit bleibt uns gar nicht mehr, Deutsche Wohnen zu enteignen.
Gut, wollen wir einfach mal so ein bisschen Musik spielen zwischendurch?
Nationalhymne.
Haben wir schon.
Die Europa-Hymne.
Nein, ganz kurz, ihr hört es bitte kurz alle auf. Wir müssen die Mac-Single Peak spielen. Denn das ist der krasse Song vom Album und er hat dazu gerade ein Video gedroppt. Und in dem Video, Spoiler, bitte vorspulen, wenn ihr es nicht wissen wollt, aber wahre Macis-Fans haben es eh schon gesehen, also spielt euch nicht auf, haben, das Video fängt an, ja, der Macis-Doppelgänger spielt Macis im Auto. Und am Ende gibt es eine Szene, da pult sich der Macis-Doppelgänger seine falsche Nase runter und macht die Kontaktlinse raus und es ist der richtige Macis, der die ganze Zeit den Macis-Doppelgänger gespielt hat.
Wow.
Ha,
der
was?
Der macht krasse Videos, der Macis.
Das ist so krass. Warum? Wie? Was ist das denn? Was ist denn da los?
Und auch dieser, ich habe auch einen, ich habe jetzt nicht alle Singles gehört, aber eine Single hat mir gut gefallen. Das ist ein Pool.
Ja. Also so, Swimmingpool-Augen, meinst du? Ja. Ich finde das Macis-Album generell grandios und ich finde, er hat den besten Song jetzt wirklich auch zum Release ausgekoppelt. Nämlich Peak. Der ist auf der Playlist.
Hier ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi und ihr hört die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ach, Roger. Roger Aquilius mit der Schwesterstadt auf der Heide.
Ja, der ist so ein Kapitalistenschweinehai, dass man den fast schon wieder mag, Alter, weil er so ein Schwein ist einfach. Ja, es gibt Vorwürfe, dass sie Steuern hinterziehen oder abzweigen in andere Länder. Und er sagt, naja, wenn auf der linken Straßenseite parken 10 Euro kostet und auf der rechten Seite kostet es gar nichts, dann parke ich natürlich auf der rechten Seite.
Können Sie mir doch keinen Vorwurf machen.
Und das ist wirklich so, dieses so, ne, in so Führungspositionen sind einfach empathielose Psychopathen. Also es ist nicht nur irgendwie so ein Rap-Phänomen auf ja. Backstage-Partys oder sonst was so, ja. sondern es ist halt, Men are trash, nicht wahr?
So, was machen wir denn jetzt? Haben wir eine Rubrik?
Wir können Zitate machen. Ich hab,
oh, geil.
Ich habe drei Zitate.
Oh, geil, die Rubrik liebe ich bei euch. Ich hasse es, wenn Gäste da sind, aber ich liebe
das. Das ist immer die grüne Insel, auf die man sich retten kann dann.
Bo, 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 ich rate Zitate, ich rate. Ja.
Ich habe drei Zitate und die sind jeweils entweder von Jesus Samra oder Casey Rebel. Das erste Zitat lautet: Julia Siegel macht übertrieben auf Liebe, denn mein Auto hat mehr PS als geschriebene Briefe.
Schöne Wortspiele, nur cool.
Samra, Casey Rebel oder Jesus?
Alter.
Wer hat ein Auto mit mehr als einem PS? Da können wir uns eigentlich schon erkennen.
Also ich gehe mit Samra.
Ich glaube Casey Rebel. Einfach so, ist ein
Gefühl. Tarek, du hast recht, es ist komplett richtig. Es ist eine Casey Rebel-Line.
War so ein Gefühl, so.
Unschwer zu erkennen an dem.
So ein gutes Gefühl.
Wortspiel. Gutes Gefühl. Ich dachte, also, es war nicht trashig genug für Casey Rebel.
Weiß nicht. Interessant. Mitten in der Nacht und ich hasse mich selbst. Was ich alles schon gemacht habe für Geld. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang.
Digga, das kenne ich.
Samra, Casey Rebel oder Jesus?
Die Zeile finde ich voll gut. Warum war ich so dumm, dass mir das nicht eingefallen ist? Ich bin ein wertloses Schwein. Nee, ich habe schon wieder viel zu viel Spaß. Nee, Schlafstörung kenne ich, deswegen bin ich in Interviews oftmals so ein bisschen seltsam, weil ich nicht geschlafen habe. Aber ich glaube, es ist Samra.
Ich glaube auch, dass es Samra ist.
Korrekt. Der Bro hadert mit sich. Und die letzte Line lautet: Ich bin scheiße zu Frauen und sie lieben es. Mein Ego ist das Einzige, was größer als mein Schniedel ist.
Ja, Jesus.
Mein Ego ist
wohl.
Samra, Casey oder Jesus?
Okay, das muss ich auf...
Auf Schniedel? Ja, okay.
Es reimt sich auch auf Fliesentisch, also vielleicht auch Finch asozial.
Ich nehme Casey Rebel.
Wegen Schniedel?
Ich nehme auch Casey Rebel.
Komplett richtig, was soll ich sagen?
Ja, oder?
Ich habe alles richtig beantwortet.
Ja, wo ist dein verfickter Award jetzt?
Also manchmal mache ich mich kleiner als ich bin.
Warum bist du eigentlich nicht ANA? Warum bist du eigentlich nicht reich?
Was ist denn Reichtum? Weißt du, ich liebe und werde geliebt. Ich wache auf mit einem Lächeln. Ich mache das, was ich liebe. Ich bin reich. Die Kerze ist ausgegangen. Okay. Ja,
dieser was? Typ verhält sich wie ein Tyrann. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, selbst autoritär über den venezolanischen Machthaber Maduro. Der britische Außenminister Philip Hammond über Wladimir Putin, Flair über Bushido oder Heino über Till Lindemann von Rammstein, nachdem ihn die Band untersagt hat, einen ihrer Songs zu covern.
Heino wollte Rammstein covern.
Ja.
Stimmt, der hat dieses Gothic-Album.
Das ist so passiert, Mann. Ich glaube, es war Flair über Bushido. Ist auch nur so ein Gefühl.
Tarek hat einen Lauf heute, da muss ich mich anschließen.
Nee, es war der britische Außenminister Philip Hammond über Wladimir Putin.
Was mich in die Irre geführt hat.
Ja, das wäre tatsächlich zuerst dachte ich, ja, das. Aber Tyrann ist auch so ein mächtiges Wort, ne?
Aber ich hab's auch mit Absicht rausgesucht. Ich hab's genau. Genau danach habe ich es gesucht.
Mind Games.
Ja, der Typ ist, ich wollte eigentlich ein Robert Habeck-Zitat über Wladimir Putin haben und dann sagen, hey, war das Flair über Bushido?
Du spielst mit uns wie eine Katze mit einer Maus, einer Halbtoten.
Wir verurteilen auf das Schärfste jede Form von Gewalt. Wir stehen für eine tolerante, vielfältige und friedliche Gesellschaft und begegnen allen ohne Vorurteile und mit Respekt. Die Bundeskanzlerin nach den rassistischen Ausfällen von Chemnitz. Annegret Kramp-Karrenbauer, nachdem bekannt wurde, dass ein Panzergrenadierbataillon der Bundeswehr bei einem Manöver in Litauen Nazi-Lieder gesungen hat. Oder Universal Music, nachdem einer ihrer Künstler Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt bekommen hat.
Ich glaube, alle drei sind richtig.
Ich finde es übrigens wirklich, wirklich unmöglich. Also wirklich, dieses Statement ist der jetzigen Situation einfach nicht angemessen.
Das ist super fremdschaubar.
Also wirklich, wirklich von einer Öffentlichkeitsabteilung muss man doch verlangen, dass man in dem Fall sagt, hey, es gibt schwerwiegende Vorwürfe, wir nehmen diese Vorwürfe ernst. Und wir kümmern uns darum. Darf ich noch einen kurzen Nachtrag übrigens machen zu dieser Nazi-Geschichte? Also dieses Panzerbataillon in Litauen, das gab es tatsächlich. Aber was richtig krass ist, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass in der hessischen Polizei eine SRK-Abteilung aufgelöst wurde, weil
die sich fast geschlossen in Hanau operiert haben, ne?
Genau. Gearbeitet und die haben fast geschlossen bei diesem terroristischen Anschlag in Hanau eingesetzt waren. 13 von diesen 19 Polizisten, die in diese Nazi-Chat-Gruppe drin waren, waren an dem Tatabend dort eingesetzt. Und das ist, das Krasse ist, wenn du dir das ausdenken würdest, würde man sagen, so, ja, das ist ein bisschen übertrieben dargestellt. Mhm. Ja? Und also diese Vertretung der Opfer und der Überlebenden, die sagen, ey, das ist alles noch viel krasser und unstimmiger und verrückter, als man sich das vorstellen kann.
Ja. Man muss auswandern.
Nee.
Doch, natürlich. Also
ich wandere aus. Also keine Option.
Ich bin in Spanien groß geworden, ich gehe dahin zurück, mir doch egal. Die Stimmung in diesem Land ist so ein bisschen eklig, weißt du?
Das ist immer mit Vox wird es aber dort auch nicht so geil.
Mit was?
Vox.
Wie Vox?
Meinst du, Goodbye Deutschland, die Auswanderer mit
Tarek Gevenet? Vox ist doch die rechtspopulistische Partei in Spanien. Ich glaube, eine Sache vergisst man oft. Hier ist sehr viel antifaschistische und linke Tradition halt eben auch kaputt gemacht worden. Also die Nazis haben da echt ganze Arbeit geleistet und da ist wirklich auch eine Generation halt auch weggebrochen. Und das merkst du zum Beispiel, wenn du im Baskenland halt politisch oder mit politisch aktiven Menschen zusammenkommst, dann sind die halt eben nicht nur 30 und aus irgendeinem Studentenzirkel und irgendeiner linken Splittergruppe, sondern dann sind es einfach 60, 70, 80-jährige Genossinnen, die halt beim Stadtfest präsent sind. Oder dann gibt es halt auch das linke Stadtfest, wo alle Generationen halt zusammenkommen. Und das ist schon ein Unterschied. Das ist hier kaputt gemacht worden halt. Obwohl es in Spanien eine sehr viel längere faschistische Diktatur gab.
Ja, ja, die Spanier sind sehr gerade raus mit ihrem Rassismus. Das so gegen Muslime und gegen Schwarze. Was ich mir da alles so anhören musste, war schon eklig. Ich sag nicht, dass Spanien das gelobte Land ist. Vielleicht ziehe ich auch woanders hin. Aber irgendwo, wo die Sonne scheint das ganze Jahr. Ja, das macht schon einen Unterschied. Das habe ich gemerkt, als ich nach Berlin gekommen bin.
Damals?
Ja. Ich habe sofort so eine Gruppe, so ältere, so der eine war Bosnier, der andere Albaner, der andere Türke und so weiter. Also ein Potpourri von Ganoven getroffen und mit dem bin ich durch die ganze Stadt gefahren. Und dann war ich schon so mit 15, 16 in das erste Mal Kokain ziehen, das erste Mal in so einem fetten BMW von so einem Zuhälter und ich war einfach so der Läufer von denen, weißt du, hab dann für die so Gras vertickt auf Minibasis und so, einfach voll behindert. Das war schon faszinierend. Und da hat man auch gleich, weil man sich so ein bisschen entwurzelt gefühlt hat, dachte man, ich habe eine kleine Familie. Also, da habe ich schnell gemerkt, das ist nicht so gut, wirklich kompatibel. Aber es war sehr faszinierend, wie Lichtenberg und so aussah. Ne? Es war wirklich so, habe ich eine richtige Nazi-Demo gesehen und sowas. Und dann bin ich damals habe ich an der Greifswalder Straße gewohnt. Dann bin ich extra eine Station weitergefahren, weil da war so eine Nazi-Demo. Überall waren Nazis und so. Das war voll krass. Berlin um die Jahrtausendwende.
Ja gut, aber das hätte ja auch schief gehen können. Ha?
Es hätte auch
jeden Fall sehr schief. Also ich meine, da hättest du ja auch richtig stecken bleiben können in diesen Verhältnissen. Ja?
Ja, voll.
Und ich meine, für die meisten geht dieses Läuferdasein ja nicht so richtig gut aus.
Ja, der eine Kumpel wurde abgeschoben, der andere ist mies auf Drogen abgestürzt und es ist halt auch irgendwie, guck mal, diese Hierarchie, ne? Ich meine, diese Männergruppen, so, das ist halt blöd. Das ist halt einfach dumm. Das wird einem irgendwann zu dumm. Wenn du emotional intelligent genug bist, merkst du irgendwann, ey, das ist nicht, manche merken es mit 40, andere merken es mit 18 und so. Und ich habe mich einfach auch da nicht zu Hause gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich muss so einen Teil meiner Identität, nämlich meine Individualität, komplett verleugnen. Weil es ist dann so, ey, ich habe einen Anspruch auf dich, weil wir sind Freunde. Das ist so einnehmen. Wir gehen immer überall zusammen hin. So, weißt du, das ist ein bisschen nervig. So. Und ich meine, es ist einerseits Fluch und andererseits Segen zugleich, an verschiedenen Städten aufzuwachsen und so, sag ich mal, verschiedenen kulturellen Background zu haben und so weiter und so fort. Man kann sich halt nie so richtig identifizieren mit irgendeiner Gruppe. Es ist einem immer so ein bisschen suspekt, alles. So, eine Träne für diesen Millionär. Bin ich nicht. Ich bin nur ein emotionaler Millionär.
Nee, das ist aber auch noch eine Sache, also um nochmal den Bogen zu schließen zu unserem Thema von ganz am Anfang. Ja. Ich glaube, diese Männergruppen unter sich, das ist auch irgendwo ein Teil des Problems. Also so eine Welt, in der Frauen nur als Anhängsel vorkommen oder als Spielin, die man dann
als Beute
bestellt oder wieder wegschickt. Und wo es keine freundschaftlichen Beziehungen zwischen Männern und Frauen gibt. Also, aber das kannst du ja nicht verordnen. Ja, du kannst nicht sagen, jetzt befreunde dich mal mit Girls auch.
Ja. Es ist für mich ganz absurd, weil ich komme aus einer Familie, wir haben sehr viele Frauen bei uns und ich bin im Matriarchat groß geworden, mehr oder weniger. In meiner Familie, meine Tante, die prügelt sich auch, wenn es sein muss. So. Meine andere Tante macht Kampfsport und so weiter. Weißt du? Ich bin so umgeben von so richtig so stabilen, starken Frauen. Und deswegen ist es so, ich hätte voll gerne eine Tochter. Ich glaube, ich wäre ein guter Vater, irgendwann mal. Ja, ist ja auch egal. Alter, ich schweife ab.
So, aber das glaube ich, Tarek.
Ich wäre ein guter Vater.
Sehr, sehr guter Vater.
Ja.
Keine Frage.
Ich mache alles mit Geld. Wenn du eine 1 schreibst, kriegst du 100 Euro. Oder? Das ist der Weg.
So muss man das machen.
Ja. Ey, an der Stelle wäre ein guter Zeitpunkt, um Doja Cat zu spielen mit Need to Know. Ein sexuell sehr positiver Song, der aus der Perspektive einer Frau erzählt, wie sich wilder Sex anfühlen kann, wenn denn beide Bock drauf haben. Und auch einen Ohrwurm obendrein.
Kannst du Mauli fragen?
Hey, eine Frage, weil ich gestern PTK im Interview hatte und der hat mir dann erzählt, dass er teilweise so Reime unter der Dusche hat. So Eingebungen unter der Dusche und er sagt, ja, manchmal ist es so oder es gibt ja Theorien, dass bestimmte Temperaturen lösen dann chemische Prozesse im Gehirn aus und deshalb hat man dann unter der Dusche wegen der Wärme tatsächlich, also so quasi wenn dir mal ein Reim nicht einfällt oder dann einfach unter dem Wasserhahn so heißes Wasser irgendwie laufen lassen. Keine Ahnung. Vielleicht ist man auch nur einfach entspannt und denkt an was anderes. Und deshalb fallen einem Sachen ein. Weißt du, so, ich glaube ja, je härter man an einem Gedanken dran ist, desto mehr versteckt er sich dann auch teilweise in den Windungen deines Gehirns. Und manchmal, dann kommt er überraschend wieder raus. Also, die Frage ist, die ist natürlich ein bisschen unmöglich zu beantworten, aber könnt ihr euch an die unmöglichste Situation erinnern, in der ihr einen Reim oder einen Geistesblitz hattet? Und was war die geilste Line, die ihr nie aufgeschrieben und vergessen habt?
Das ist natürlich geil. Was ist die geilste Line, die du vergessen hast? Das ist ja, wie soll man sich daran erinnern?
Aber du kannst dich an das Gefühl erinnern, vielleicht.
Also ich habe auf jeden Fall mal eine Line, die ich auch immer noch okay finde. Ich will es nicht als Geistesblitz bezeichnen, aber da habe ich geträumt. Ich habe zu der Zeit sehr viel Rap am Mittwoch geguckt und da habe ich geträumt, dass ich bei Rap am Mittwoch bin und jemanden den Erdboden gleich mache auf der Bühne. Dann bin ich aufgewacht und mir ist eine Line wieder eingefallen. Ich schreibe es schnell auf. Also ich habe die Line quasi geträumt. Und das ist auch diese Vergessensgeschichte. Ich habe mal geträumt, da kam sogar Tarek in dem Traum vor. Da war ich in einer Ton, da haben wir dieses Traumtagebuch zu der Zeit hier geschrieben, immer wieder, und ich habe dir das sogar vorgelesen. Da war es ein, deswegen kann ich das noch ein bisschen, habe ich das noch bildlich vor Augen, weil ich das mal niedergeschrieben habe. Wir haben, das war eine Tonhalle, die war wie ein U aufgebaut, und in dem einen Ende vom U habe ich Tarek getroffen, habe gesagt, ey, ich muss dir diesen Song zeigen von dieser französischen Rapperin. Hat so einen krassen Flow. Und dann habe ich ein Video angemacht. Da war eine Rapperin, die hatte so ein Ninja-Kostüm an und bla und hat so rumgekämpft. Und hatte so einen krassen Flow. Ich dachte so, ey, das ist so ein ikonischer Flow, Alter. Wäre ich nur darauf gekommen. Und da bin ich aufgewacht und war so, scheiße, wie war das? Das war ja mein Flow. Der ich mir gerade im Traum, fuck, wie ging der? Und ich habe den natürlich nicht mehr zusammenbekommen. Aber das war so, ich war im Traum so neidisch auf diesen Flow und war so, fuck man, wäre mir der jetzt eingefallen? Oh Gott, jetzt gibt's den schon, scheiße.
Hip-Hop macht dich verrückt, Mann.
Ja, Todes.
Hip-Hop macht dich langsam verrückt. Ey, kann ich mir noch einen Song wünschen? Von einer spanischen Rapperin, Ariana Puello, Ya Está Dicho. Also ein sehr schön, für mich, als ich 12 war oder so, ich habe den gehört, ich habe den so krass gefühlt, er ist sehr oldschool. Die hat so eine geile Stimme und so ein geiles Auftreten. So schwarz aus Madrid, aus so einem Ghetto irgendwie. Einfach stabil, so. Stabil. Pöbelt ihren Ex an. Verdammter Versager. Jetzt bist du spielsüchtig, du Hort.
Pass auf, Tarek, ich habe diese Frage natürlich gestellt, weil wir uns wirklich sehr, sehr lange kennen und eine Situation hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich stand damals in meinem Büro in der Falkensteinstraße. Mhm. Und du bist diese Treppe runtergekommen, hast ganz weit aufgerissene Augen gehabt und hast gesagt, ich brauche einen Stift. Ich brauche einen Stift, einen Zettel. Ich habe so eine geile Line. Ich habe so eine geile Line.
Ach, Hip-Hop. Ach, Hip-Hop. Also einmal, das ist eine schöne Geschichte. Ich weiß leider nicht mehr, welche Line es war.
Ich hoffe, es war die, ich bin wie Hannelore Kohl und ich sitze im Dunkeln.
Ich lebe in der Dunkelheit wie Hannelore Kohl.
Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine.
Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so in meinem so besoffen, ich habe immer Filmrisse, das ist genetisch bedingt. Deswegen habe ich aufgehört zu trinken, weil ich nicht mehr weiß, was ich mache. Und ich bin ausgeflippt, habe Sachen kaputtgeschlagen und so und randaliert. Und da war so ein alter kurdischer Mann, der mich betrachtet hat, ganz ruhig. Und Maxim meinte, Maxim wollte mich aufhalten, weil ich irgendwas kaputt gemacht habe. Und er meinte, lass ihn. Sein Schmerz ist kulturell. Und ich weiß nicht, was dieser alte, weise Mann damit gemeint hat, aber es klang so richtig. Und es stimmt. Mein Schmerz ist kulturell. Was auch immer das heißen mag. Ja? Aber so ist es. Das heißt, wenn du findest, ich benehme mich irgendwie seltsam, Steiger, dann wisse, der Schmerz ist kulturell.
Deine Tante?
Ja.
Hat mir mal...
Was meine Tante?
Ja? Das Schlüsselbein gebrochen.
Deine Tante hat mir mal das Schlüsselbein gebrochen und dabei gesagt, ey, Soul und Politik gehören zusammen. Und dann meinte ich, ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Und dann meinte sie, hör dir mal I've Been to the Mountain Top von Martin Luther King an. Der Bruder hatte Soul. Und ich habe mir diese Rede angehört, ich kannte die vorher nicht. Das ist so quasi die zweitbekannteste Rede von Martin Luther King.
Ja.
Und es ist tatsächlich eine der bewegendsten Reden, die ich jemals gehört habe. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich die höre. Ja, das ist die Rede kurz vor seinem Tod. Am nächsten Tag, übernächsten Tag wird er erschossen. Und er sagt zu seinen Zuhörern, ey, ich weiß nicht, ob ich es mit euch erleben werde. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen werde mit euch. Aber ich habe es gesehen. Das gelobte Land.
Geil. Stell dir die Rede mal auf einen UK-Drill-Beat vor.
Mann, es gibt diese Freisein, ne? Hier von...
Ja.
Von Xavier und Sabrina Settler und das ist so Epos, wie diese Rede von Martin Luther King eingebaut ist. Ich bin wirklich, weißt du, ich bin wirklich persönlich, es kotzt mich so ein bisschen an, dass ich letzte Warnung von Brothers Keepers, ich kann mir das Lied nicht mehr anhören, wegen dieser Missgeburt. Ja, einfach weil er diese Hook gesungen hat und dieser verdammte Onkel Tom hat einfach alles in den Dreck gezogen. Und weißt du, das Szenario, am Alex haben die das ja aufgenommen, um die Jahrtausendwende. Das ist so das Szenario, in das ich angekommen bin, in Berlin. So. Das heißt, wenn ich das Video sehe, dann erinnert mich das daran, so wie ich da angekommen bin und so weiter und so fort. Und jetzt kommt dieser Kifferpsychotiker und zerstört dieses Lied. Das war so wichtig, so meiner Meinung nach, so für Schwarz in Deutschland. Und der Torch, seine Zeile, wie war Hautfarbe schwarz, Blut rot, Schweigen ist Gold. Ich will Torch nicht so viel Props geben, weil der Typ ist ein bisschen zu überzeugt von sich selber. Aber das war eine krasse Strophe. Und auf Blauer Samt waren auch ein paar krasse Songs, das muss ich leider zugeben. Aber Torch, auch du scheißt. Ja?
Ach, so eine Frage habe ich noch an dich, die habe ich mir vorgenommen, euch allen drei zu stellen. Was sind deine Lieblingslines von jeweils Maxim und Nico?
Oh. Allgemein jetzt, von all den...
Es geht um kein spezifisches Album.
Das ist echt schwer, ich kann so ein Sammelding machen irgendwie. Ich meine, jetzt hier auf dem aktuellen Album finde ich von Nico überkrass, diese Pulsadern durchgeschnitten, doch quer, denn ich will noch darüber schreiben. Bla, ich habe vergessen, wie es ist zu leiden. Oder ich weiß gar nicht mal, wie der Anfang war. Aber die Strophe ist generell unglaublich krass, meiner Meinung nach. Meine Schuhe sind so weiß, wenn sie untereinander sind, machen sie Ausländerwitz, ist auch krass. Aber Maxim ist auch der König der Quotables, nennt man das, glaube ich. Ne? Mhm. Immer krasse Zeilen. So. Ich mache das mit meiner wunderschönen Stimme wett. Da kann auch mal irgendein Dreck gerappt werden und es funktioniert trotzdem. Ja, es fällt keinem.
Du bist der Bildermaler.
Ich bin der Bildermann. Ich bin der Bildhauer bei Kites. Ja. Aber guck mal, Südfrankreich, das ist doch ein Ziel. Da ist jetzt nicht diese rechte Partei.
Box. Frankreich ist die nächste Wahl, entscheidet sich zwischen Macron und Front National wahrscheinlich. Also Frankreich ist...
Verbrannte Erde. Dieses Jahr jährt sich 20 Jahre lang Hetze gegen Muslime. Ja, seit dem 11. September. 20 Jahre lang. Alter, das ist schon echt krass.
Ja.
Das ist wirklich eine ganze Generation, die gebrainwashed worden ist. Ja, das ist traurig. Ist
total crazy. Das ist mir irgendwann mal aufgegangen, als irgendjemand erzählt hat, so, hey, ich war in Indonesien. Das ist ein muslimisches Land, war aber trotzdem schön. Das ist ja Wahnsinn. Wow, Wahnsinn, wie das in diese Köpfe gesickert ist.
Der geht doch weiter mit, mir hat ein Ausländer das Auto geklaut. So, dann würdest du doch niemals denken, ja, ein Franzose oder so. Weißt du, das ist ja, das ist ja fast schon verbunden miteinander. Das ist ja, also das ist vielleicht auch so ein deutsches Ding.
Einer von diesen amerikanischen Typen, die nach 10 Jahren immer noch kein Deutsch können.
Ich habe dir auch dieses Interview geschickt von diesem Yossi Batal, heißt er doch, glaube ich.
Batal.
Das fand ich so schön, Alter. Und dieser eine Satz von ihm, der dringend notwendige Kampf gegen Antisemitismus wird hierzulande missbraucht, um rassistische Hetze gegen Muslime
heute
zu betreiben.
Heute beschlossen worden, dass Leute, die antisemitisch aufgefallen sind auf irgendwelchen Demos, wo es ja wirklich auch darum geht, so was ist jetzt, also was fällt da drunter? Mhm. Ja, das ist ja dann auch eine Definitionssache. Heute beschlossen worden, dass Leute, die auf solchen Demos aufgefallen sind, kein Recht mehr auf Einbürgerung haben.
Wow.
Okay. Vom Bundestag. Weißt du, okay. Und das Verrückte ist, Heiko Maas, ja, der sich dann wirklich an vorderster Front im Kampf gegen den Antisemitismus wehnt, schüttelt dann so jemanden wie Erdogan, aber breit grinsend die Hand, der wirklich von blutsaufenden Juden spricht, der wirklich ein richtiger Antisemit, ein astreiner Antisemit ist, wirklich, der wirklich an diese jüdische Weltverschwörung glaubt. Und hierzulande werden Leute, die sich für Palästina stark machen, halt unter Antisemitismusverdacht gestellt. Und das ist schon echt wirklich irre.
Ja, deswegen ein Holzhaus mitten auf dem Berg mit so Selbstschussanlagen.
Kannst du Steiger fragen?
Welchen Song hast du zuletzt unter der Dusche gesungen?
Ey, ich bin so hängen geblieben auf diesem Isabel Frey Album. Ich habe das die ganze Zeit,
die jüdische Liedermacherin.
Und
ich habe gepumpt, als du in die Plays gepackt hast.
Ich hab wirklich die ganze Zeit diesen Classic, diese grüne Cousine im Ohr. Zu mir ist gekommen eine Cousine, schön wie Gold ist sie, gewinnt die Grüne. Weckerlich wie gereihte Pomeranzen, Fiesele. Die betten sich zum Tanzen und so. Ich habe das die ganze Zeit im Kopf. Richtig, die ganze Zeit. Und das ist halt eine krasse Geschichte. Sie kommt nach New York, sie ist halt so schön lebendig und hüpft die ganze Zeit. Ja, das kommt in diesem Song auch drin vor. Sie geht nicht, sie ist nur gesprungen, sie hat nicht geredet, sie hat nur gesungen. Und dann arbeitet sie und ist kaputt. Und die letzte Zeile ist, sie dann treffe ich sie auf der Straße, ey, wie geht's dir, Cousine? Sie seufzt und ich sehe es an ihrer Miene. Brennen soll Kolumbus' Medina, also das Land von Kolumbus. Mhm. Brennen soll das Land von Kolumbus.
Ich packe mir den noch auf die Playlist zum Abschluss. Habe ich noch irgendwas, was ich dringend auch noch aufpacken möchte? Ja, die Tyler the Creator Single Lumber Boy, der bringt jetzt ein Album in nächste Woche, wenn wir wieder aufnehmen.
Hat der nicht gerade erst was rausgebracht?
Das ist so 1,5 Jahre her schon wieder, dieses
das war so Igor. Krass.
Igor-Album, das war echt verrückt, ja.
Das war so krass.
Und jetzt hat er wieder so richtiges Rap-Rap-Album gemacht anscheinend. Also so klingen die Singles auf jeden Fall. Und über die neue hat er diesen DJ, kennt ihr DJ Drama, der immer früher über die Mixtapes rübergebrüllt hat?
Ja, ja.
Und dieser Typ hat über den Song auch rübergebrüllt. Und das gibt dem Ganzen so viel, das ist echt ein Stilmittel, was man mal wieder rausholen kann. Na gut, Kids. Ja, wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Wir sehen uns vielleicht auch nächste Woche. Tarek, komm gerne nochmal vorbei.
War schön mit euch. Ja, war schön. Ich wollte noch über so viele Dinge reden, aber ich werde ein neues Album machen, und wir werden uns damit beeilen.
Ich komme einfach zwischendurch vorbei.
Ich komme einfach so bei dir vorbei, wa?
Lass dich doch einfach nicht durch diesen Veröffentlichungsdruck da immer unter Druck setzen. So, einfach mal Stefan Felten nicht Bescheid sagen und einfach so kommen.
Das einerseits, oder man bringt halt nur noch Singles raus, die sich alle gleich anhören und unter 2 Minuten sind.
Korrekt. Also, eine Melodie in 10 verschiedenen Variationen, habe ich gehört, soll funktionieren.
Ja. Das ist der Weg. Geht. Der Gewinner-Mindset-Weg. Tschüss.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Mauliger und Steiger.